Augsburg, meine Stadt.
Der Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Gneuke und ich spreche mit inspirierenden Menschen aus unserer Stadt. Mein heutiger Gast ist Petra Griebel. Sie ist PR-Beraterin, Firmengründerin und Geschäftsführerin. Vor allem aber ist sie Organisatorin von verschiedenen Messen, darunter auch der Spielwiesen. Schön, dass du da bist.
Danke, Felix. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Um es am Anfang direkt vorwegzunehmen, du bist keine Augsburgerin, oder?
Nein, ich bin keine Augsburgerin. Ich bin auch keine Münchnerin, wo eigentlich die Agentur herkommt und wo die Spielwiesen auch herkommt. Ja, sondern ich bin eine waschechte Fränkin, geboren in Bamberg.
Ah, aber auch sehr schön.
Ja, wunderschöne Stadt.
Ja, sehr gut. Obwohl du keine Augsburgerin bist, wir haben dich eingeladen. Das hat einen ganz guten Grund. Ich habe es gerade schon gesagt, unter anderem die Spielwiesen. Die findet jetzt vom 7. bis 9. November wieder hier in Augsburg statt, zum dritten Mal in Augsburg. Erklär doch mal für Unwissende, was es mit der Messe auf sich hat.
Ja, das ist eine Messe für Brett- und Gesellschaftsspiele hauptsächlich, weil es gibt, man muss sich überlegen, ungefähr 2000 Neuerscheinungen im Jahr. Das ist eine unglaubliche Masse. Und die Spiele sind ja meist auch nicht gerade billig. Das heißt, wir geben den Leuten ein bisschen Anleitung, dass sie Spiele ausprobieren können. Wir haben ehrenamtliche Spielberater da, die mit den Leuten auch spielen bzw. die Spiele erklären und ihnen so helfen, in diesem Dschungel sich zurechtzufinden und vielleicht das Spiel ihrer Wahl zu finden.
Das heißt, da sind dann Aussteller vor Ort und ich kann alles Mögliche ausprobieren.
So ist es. Also wir haben, ich möchte es mal tatsächlich mit wie mit einer Zeitung vergleichen. Wir haben einen redaktionellen Teil, das ist unsere riesige Spielothek, die keine andere Spielmesse der Welt so hat. Ja, das sind über 4000 Titel. Natürlich die Neuerscheinungen auch, aber auch altbewährtes. Und die, das sind unsere, wir nennen sie immer Erklärbären, das sind ehrenamtliche Helfer, die Spielfreaks sind und die meisten Spiele kennen und den Leuten eben auch gut erklären können. Und dann haben wir natürlich den Teil, irgendwie müssen wir uns ja auch finanzieren. Dann haben wir natürlich auch den Teil, wo die Aussteller da sind, die wiederum ihr Sortiment vorstellen und auch Promotoren da haben. Und die erklären ebenfalls den Leuten die Spiele. Und die Leute können dann endlich mal, was weiß ich, Pegasus oder Asmodee oder wie die Verlage alle heißen, kennenlernen, die nämlich auch wirklich mit Leib und Seele dahinter stehen und sich dort auch ausprobieren.
Und ein Lieblingsteil von mir, ich war die letzten Jahre Gast, deswegen kenne ich das Ganze auch schon ein wenig, der kleine Flohmarkt, den mag ich auch immer sehr gerne, wo man auch gebrauchte Spiele kaufen kann.
Ja, genau, der ist auch sehr, sehr beliebt, der ist eigentlich viel zu klein. Das hat noch winziger angefangen, da haben die einen Bettlaken aufgehängt, ja, da stand dann Flohmarkt drauf und mittlerweile ist er etwas größer geworden, aber er könnte eigentlich mindestens doppelt so groß sein, ja.
Aber dann lass uns doch mal über die Anfänge sprechen, denn die Spielwiesen ist schon ganz schön alt, muss man sagen. 1991 ging es los mit, habe ich gelesen, knapp 400 Gästen im Münchner Pschorr-Keller. Hättest du dir damals vorstellen können, dass es mal so groß wird, wie es jetzt ist?
Ja, eine Vision braucht man natürlich, ne? Aber das war meine allererste Veranstaltung und das war wirklich lustig, weil ich hatte ja überhaupt kein Geld dafür, ne? Das war einfach die Idee, unbedingt in München sowas aufzuziehen. Und entsprechend wenig Werbung konnte ich machen und entsprechend wenig Leute waren natürlich dann auch da. Aber ich hatte eine tolle Unterstützung von dem Spielkreis, dem Haarer Spielkreis. Das waren die ersten ehrenamtlichen Helfer, die mitgeholfen haben. Und das kam bei den Leuten wirklich so derart gut an, dass am Nachmittag sogar die Kellner mitgespielt haben von diesem Pschorr-Keller, weil die auch so begeistert waren. Nur was ich nicht eingeplant hatte, ist, dass Essen und Trinken von den ehrenamtlichen Helfern in etwa die Tageseinnahmen verbraucht haben. Das heißt, ich bin mit einem ordentlich Minus rausgegangen und habe dann gelernt, ja, man könnte ja eigentlich auch selber was einkaufen oder vielleicht auch, wenn man in der Kneipe ist, könnte man ja auch einen Sonderpreis verhandeln. Ne? Das war die erste Lektion, die ich da gelernt habe.
Und trotz des Minus hast du dir gedacht, okay, das mache ich nochmal.
Ja, ich bin, ich möchte mal sagen, zäh. Ich kann ganz gut durchhalten. Im nächsten Jahr konnte ich es nicht machen, weil damals war ich noch allein. Da war ich nämlich sehr krank. Das heißt, den ganzen Aufwand konnte ich gar nicht leisten. Und im übernächsten Jahr sind wir schon vom Pschorr-Keller rausgezogen in das nächstgrößere, weil, wie gesagt, Ambition, Ambition, Ambition. Und da waren dann die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk da, die ersten ein bisschen geschnaubt haben, ja, weil sie gedacht haben, das ist eine Kinderveranstaltung, ja. Und auch die haben mittags selber das Spielen angefangen. Die waren total begeistert, weil wir haben uns wirklich auch, ich sag mal, von der PR her an Erwachsene gewandt und wollten einfach sagen, auch das Kind im Manne spielt, ja, und auch in der Frau natürlich.
Ja.
Und deswegen haben wir eigentlich die Kinder eher immer ausgeklammert, was wir heute nimmer tun, weil heute sind wir eine Familienveranstaltung, eine riesige, die auch einen hohen Anteil an Freaks hat. Also diese Mischung ist wirklich geil.
Mhm. Freaks in diesem Fall positiver Sinn,
ja,
oder?
Ja, absolut positiv. Ja, also die sich wirklich auskennen, die über mich lachen, ja, und sagen, die wieder mit ihren harmlosen Spielen da, ne, Sex nimmt oder was weiß ich, von irgendwas Leichtes halt. Ich bin keine Strategiespielerin, weil das muss ich im ganzen Leben immer. Also das heißt, ich brauche eher was Lustiges, wo ich mich austoben kann, ob pantomimisch oder sonst irgendwie.
Da kommen wir später gerne nochmal drauf zu sprechen.
Oh.
Aber jetzt dann nochmal so die Frage, wie kam es denn zur ersten Spielwiesen? Weil du hast gerade so gesagt, ja, ich wollte das unbedingt machen, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, naja, okay, ich müsste was organisieren für Brettspieler und Brettspielerinnen und es muss sich an Erwachsene richten und da brauche ich eine Location und alles. Das macht man ja nicht einfach so.
Ja, das ist richtig und das hat auch wieder mit meinem Job als PR-Beraterin zu tun, denn ich hab für die Firma Siemens damals gearbeitet, Pressetexte geschrieben für ein Telefon, das hieß HiCom. Das war damals wirklich also was Tolles. Und der dortige Chef der Abteilung, der war ein Mitglied der Jury Spiel des Jahres, Tom Wernick, ein Urgestein der Jury Spiel des Jahres. Der ist heute nicht mehr drin, aber der hat mich dann in diese Welt ein bisschen eingeführt und hat gesagt, schau mal, da gibt's in Wien eine Veranstaltung und dann gibt's in Essen eine Veranstaltung. Das waren damals so ungefähr die einzigen. Heute gibt's viel mehr. Und das hat er ganz bewusst gemacht, weil er mich kannte. Und der hat mich ein bisschen aufgestachelt. Und da sage ich, warum gibt's eigentlich in München nichts? Das gibt's doch gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, weil es halt keiner macht. Beziehungsweise es hat 2 Jahre vorher, glaube ich, das hat er mir verschwiegen, clevererweise, muss ich sagen. Das nimmt er mir auch nicht übel, glaube ich, hoffe ich. hat es eine Veranstaltung im Olympiastadion gegeben, die hieß Spielspaß Spektakel. Haben die einen riesen Aufwand betrieben. Ich weiß nicht, wie viel Werbegelder die Verlage da eingezahlt haben. Und das ging dann in die Geschichte ein als Spielspaß-Debakel, weil nämlich trotz seitenweiser Anzeigen und was weiß ich, und ich glaube Roberto Blanco oder irgendwie so war auch noch da, völlig, völlig unsinnig, das interessiert die Spieler nicht. Und da kamen dann 3000 Besucher oder so, lächerlich für den Aufwand, ne? Und damit war München eigentlich erledigt. Der Münchner oder der Bayer an sich, der spielt nicht. Der geht Skifahren oder was weiß ich, Wandern, Berge, Dingsbums und der spielt nicht. Und das habe ich nicht gewusst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es mir getraut hätte, aber ich glaube eigentlich schon. Also ich bin da relativ mutig und unbekümmert. Aber das war sozusagen der Anfang.
Dann nimm uns nochmal mit vom Anfang bis 2022. Ich sag absichtlich dieses Jahr, weil danach kommt noch ein Kapitel, über das wir dann noch etwas ausführlicher sprechen. Aber erstmal so die Jahre, sind ja auch schon einige.
Ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie unser Werdegang eigentlich war. Also ob ich es jetzt wirklich minutiös so zusammenbringe, weiß ich nicht. Also das nächste Mal waren wir dann schon in einem größeren Saal. Das war der Matheser Festsaal, den es heute so nicht mehr gibt. Dann waren wir da schon so beliebt und so groß, dass wir ins damalige Forum der Technik am Deutschen Museum gezogen sind. Und wir hatten da einen Deal ausgehandelt, ja, weil man muss sich ja vorstellen, dass die Fläche, wo wir die Spiele erklären, die ist ja riesig, die ist ja durch niemand finanziert. Ja. Also da hatten wir einen Deal, wir haben einen Grundpreis, Sockelpreis bezahlt und haben dann eine Beteiligung an den Eintrittskarten an das Forum abgeführt. Damit konnten wir umgehen. Ne? Und dann haben wir erst ein Stockwerk belegt, dann haben wir das Tiefgeschoss mit belegt, dann mussten wir die 2 Kinos dazu nehmen, die es da drin gab. Und dann haben wir noch im Obergeschoss die Räume belegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bitte die Behörden weghören. Da, wenn irgendjemand mal geguckt hätte, wir waren vollkommen überfüllt. Also wir hätten schon längst raus müssen.
Das heißt, wie viele Leute waren da so?
Naja, wie viel waren es denn damals? 25.000 vielleicht zum Schluss.
Okay, aber schon so viele.
Ja, ja. Also das waren wirklich viel. Und dann haben wir, dann habe ich gesagt, 1998, die neue Messe macht auf. Jetzt gehen wir auf die neue Messe. Unbezahlbar geht überhaupt nicht. Ja. Dann waren wir da im ICM, das Internationale Kongresscenter, und haben mittlerweile haben noch mehr Leute mitgearbeitet und das Ding mit aufgebaut. Dann haben wir gedacht, dann ändern wir unseren Termin und gehen mit der Heim und Handwerk irgendwie zusammen. Ne? Weil da haben wir uns versprochen, da kommen natürlich auch viele Leute vorbei. Damals gab es noch keine U-Bahn daraus, noch gar nichts, aber wir waren zuversichtlich, dass das super gut hinhaut. Es war der nächste Flop. Also das war krass. Also da war ich das erste Mal so fertig, weil eben kein Mensch kam. Da war der 1. Dezember. Auf der Messe hat man uns nicht gefunden. Die vom Parkplatz West haben nicht gewusst, dass am Parkplatz Ost irgendwas ist oder umgekehrt. Ja. Also ich habe heute noch das im Ohr, dass ein Rosenheimer mir geschrieben hat. Also von Rosenheim zur Messe zu kommen, war kein Problem. Aber dann zu euch zu kommen, euch zu finden, weil wir durften nichts plakatieren und gar nichts, also wo wir sind, Hinweise und so. Und dann standen wir also da und mein Bruder und ich, der also mitbeteiligt ist an der Firma seit einiger Zeit, wir haben dann nachts, um Geld zu sparen, haben wir dann wirklich den Boden gewischt und haben die Sachen, die noch drin waren, also selber ausgeräumt. Und da habe ich echt geflennt. Und dann haben wir immer ein Helferessen gemacht, ne, als Dankeschön. Und da habe ich gesagt, ich mach's nie wieder.
Welches Jahr war das?
98. Ja, genau. Und dann habe ich, 14 Tage später habe ich mich ausgeheult und ausgeschnäuzt gehabt und habe gesagt, jetzt will ich es nochmal wissen. Jetzt gehen wir zur kleinen Schwester. Wir gehen zur kleinen Schwester von der großen Messe in München. Das ist das MOC in München. Und da war man dann einige Jahre und da hatten wir das Glück, dass wir einen großen bayernweiten Radiosender als Partner bekommen haben. Und die haben uns so nach oben gepusht, dass wir das Doppelte an Besuchern hatten. Ja, und das, also ohne die hätten wir das, glaube ich, nicht geschafft. Ne? Aber wir hatten ein anderes Einzugsgebiet natürlich dann und waren super gut erreichbar eben von ganz Bayern aus. Und das hat uns eine enorme Bekanntheit gebracht, ne? Und das war unser Glück.
Wie groß wart ihr denn so zum größten Zeitpunkt?
Dazu muss man sagen, dass wir noch andere Messen dazu erfunden haben. Also wir haben zum Beispiel, also ich habe 2010 die Forscher das Entdeckerreich gegründet und die haben wir zur Spielwiesen dazu komponiert. Ja, dann haben wir dann die einzige Messe, die wir dazu gekauft haben, weil der immer bei uns, also neben uns sein wollte, hat aufgegeben. Das war die Kreativmesse München. Und da waren wir zu den besten Zeiten 60.000 Besucher, also mit diesen anderen Messen dazu.
Okay. Ne?
Das muss man dazu sagen.
Das ist schon eine gewaltige Zahl.
Ja, das muss man schaffen. Das ist richtig.
Und trotzdem kam dann 2023 der Umzug von München nach Augsburg.
Ja.
Warum?
Das wird jeder kleine Feuerwehrverein kennen, wenn sie ihre Feste machen und so. Das war einfach alles irgendwann mal unbezahlbar. Ja, sowohl wir haben Vorschriften bekommen, dass nur noch so und so viele Leute rein dürfen. Wir haben die Messen getrennt. Die Kreativmesse ist alleine weitergewachsen als Solitär, hat die richtig Aufmerksamkeit bekommen. Und die Forscher haben wir zu den Münchner Wissenschaftstagen dazu komponiert, weil wir gedacht haben, Forschen, experimentieren, Münchner Wissenschaftstage, da hat uns die Stadt München darum gebeten, die zu übernehmen, weil da auch der Anbieter, ich weiß nicht, ob er insolvent war oder ob die einfach so aufgehört haben. Auf jeden Fall haben die aufgehört 2018 und die Stadt München ist dann an mich herangetreten und hat gesagt, wir hätten eigentlich schon nochmal gern jemanden, der die Münchner Wissenschaftstage irgendwie wieder großzieht. Und dann haben wir die beiden zusammen komponiert und die Kreativmesse war allein und die Spielwiesen war auch allein. Und wir haben nur ganz wenig Leute reinlassen dürfen. Na, also das war, die Beschränkungen wurden immer schlimmer. Also vom KVR, von Feuerschutzpolizei und was weiß ich. Also das ist halt irgendwann mal nimmer zu stemmen gewesen. Die Leute haben es auch nicht verstanden. Die standen wirklich Kilometer bis zur U-Bahn im Regen draußen. Ja, die Kinder haben geweint. Na, ich habe immer gesagt, bitte lasst sie doch wenigstens in das Foyer daneben. Nein, sage ich, ich putze es morgen auch, ist mir wurscht. Ja, und das wurde nicht erlaubt. Und für uns war es so, früher waren die Leute alle auf dem Fußboden gehockt. Das ist nicht erlaubt. Ja. Und jetzt war alles irgendwie luftig und frisch und jeder hat gedacht, das ist doch nicht unsere Spielwiesen, da ist ja nichts mehr los. Ja, weil der Zugang beschränkt war. Und es war da so halt nicht mehr zu finanzieren. Und was ich war ja immer im Messe- und Pressebüro und habe dann die ganzen Ohrfeigen abgekriegt über Social Media, zu Recht, weil die Leute nicht verstanden haben, warum das so läuft. Die haben, also Frechheit, ne, ich war teilweise drin gehockt und habe auch geflennt. Ne? Also ich bin keine Heulsuse, aber mir hat das so leid getan, Weil ich konnte nichts dran ändern. Das war einfach so. Und dann haben wir gesagt, also so geht's auf gar keinen Fall weiter. Was machen wir? Und dann kam zwei Tage nach der letzten Spielwiesen in München, kam ein Anruf aus Augsburg. Sehr clever. Ja, Gratulation dem Geschäftsführer, hat gleich mitgedacht. Und dann sind wir nach Augsburg gefahren und mein Bruder, der Thomas, der hatte eigentlich nicht so den rechten Drive daher. Ne? Und man weiß ja auch nicht, kommen die Leute. Ne? Und Augsburg ist halt, also wie gesagt, verkehrstechnisch, also ich bin jetzt wunderbar hierher gekommen vom Hauptbahnhof. Das hat alles super geklappt, aber wir wussten nicht, ob die Leute das mitmachen. Ne? Obwohl man nach Augsburg vom Münchner Hauptbahnhof auch nicht länger braucht, als wie von Neuperlach ins MOC. Ne? Aber die Leute wohnen halt nicht alle in Neuperlach, sondern in Niederbayern, in was weiß ich wo. Und dann dauert es halt doch ein Eck länger. Und ich habe dann aber darauf bestanden. Ich habe gesagt, ich möchte es ausprobieren. Ich glaube, das klappt. Und wir haben dann wirklich die Unterstützung, und sowas kannten wir in München gar nicht in der Form, die Unterstützung bekommen, eben gleich von der Oberbürgermeisterin, vom Landrat Eichach-Friedberg, der Wirtschaftsreferent, der Landrat, der Seiler, ja, die waren alle hinter uns gestanden als Schirmherrn. Na, wenn wir was gebraucht haben, überhaupt kein Thema. Das kannten wir in München wirklich nicht. Und auch die Messe Augsburg war, was jetzt den Bereich anbelangt, der eben nicht finanziert ist, großzügig. Und wir haben das erste Mal im Leben keine Biergartengarnituren gehabt, sondern die Messe hat uns Tische und Stühle zur Verfügung gestellt. Alle unsere Spieler waren total begeistert, weil normalerweise kannst du dir das nicht leisten, wenn du das bei einem Messedienstleister, ja, das sind die horrende Preise, das geht nicht. Deswegen haben wir immer mit einer Brauerei kooperiert, die uns dann halt die Biertische hergefahren hat. Das war jahrelang so.
Du hast gesagt, die ganzen Spielerinnen und Spieler waren begeistert. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Besucherzahl am Anfang jetzt erstmal niedriger war als in München zu den Hochzeiten.
Ja, ich muss sagen, Corona hat natürlich auch viel damit zu tun. Da war erstmal, man weiß nicht so recht und so. Das muss halt wieder wachsen. Ich sage immer, die 60.000, die waren halt mit drei Messen, ja. Und die 15, oder ich denke mal, dass wir weiter hochgehen, wir sind auf 17 bis 19, das ist so das, was sich bei anderen Messen auch tut, bis auf die Messe in Essen, die weltweit die größte Publikumsmesse ist, da kann man nicht ran, das ist so, na, die ist einfach über Jahre hinweg gewachsen und in der ganzen Welt bekannt. Genau, also ich bin zuversichtlich, dass wir da wieder hinkommen, liebe Augsburger.
Ich denke, das sollten wir schaffen. Ja. Also ich war die letzten Jahre ja auch vor Ort, ich war auch noch in München vor Ort. Ach, bei schön. Euch. 2019 war ich das erste Mal da und dann nach Corona, also das letzte Münchenjahr sozusagen. Mhm. Genau, bevor es dann hier nach Augsburg ging. Und also ich bin hier in Augsburg als Gast auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen bisher.
Ja, das ist sehr schön. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hierher fuhr in der Früh, wir waren ja gespannt, ob die Augsburger das annehmen. Ja, wir hatten ja keine Ahnung. wobei ich vorher natürlich schon meine Fühler ausgestreckt habe nach Augsburger Spielclubs und hier in dem Fall, entschuldige bitte, habe ich dann mit den Augsburger Spielespielern Kontakt aufgenommen, habe ich gesagt, hallo, wir kommen nach Augsburg. Was? Ja, toll, sage ich, vielleicht habt ihr auch Lust, ehrenamtliche Helfer zu sein, weil nicht alle Helfer, die in München dabei waren, sind mit nach Augsburg gezogen. Also das ist der Punkt. Aber das konnten wir wunderbar ausgleichen mit den Augsburger Spielespielern, die nach wie vor an der Seite stehen. Und das ist der Bezug zu Augsburg eben auch. Dann habe ich natürlich auch mit dem KJR und mit den ganzen Freizeiteinrichtungen Kontakt aufgenommen. Und auch der Wirtschaftsreferent ist einer, der uns, wenn irgendwas ist, immer unterstützt und hilfreiche Tipps gibt, wo man noch hin kann, wer noch kommen könnte und so weiter. So ist es.
Wie ist es denn jetzt für euch? Sind auch die ganzen Stammgäste von München nach Augsburg mitgekommen oder habt ihr da auch teilweise gemischtes Feedback?
Ich glaube, je weiter man in den Osten geht, desto mehr sind da vielleicht weggebrochen. Ja, aber das ist nur eine Vermutung, weil wir keine Umfragen gemacht haben, was wir jetzt wieder machen wollen. Aber wir hatten halt auch, wir stemmen die Messe zu dritt. Das muss man sich mal überlegen. Ja, und da kann man dann, also wenn wir wieder mehr wären, aber wir haben halt Personalmangel wie jeder andere auch, dann könnten wir sowas eben auch wieder machen. Also eine Umfrage, woher kommst du, warum, weshalb, wieso und welcher Umkreis. Ne? Und das wollen wir dann auch wieder machen und dann können wir das schon besser feststellen. Ja.
Ein Grund für euren Wechsel war ja auch, dass ihr jetzt deutlich mehr Platz habt.
Ja.
Wie wollt ihr den denn nutzen? Wird es noch größer?
Ja, natürlich wird es noch größer.
Nee, also da haben wir die Ambitionen wieder.
Ja, wir haben, ich habe dann... gleich gesagt, weißt du was, zu meinem Bruder, wir machen einen Science Playground. Das ist eine neue Sonderfläche. Das ist so eine Art kleine Forscher. Ja, sage ich, weil das haben die Leute vermisst. Die haben die Messen zusammengeschmissen, also Forscherspiel. Wieso gibt's denn das nimmer? Ja, und es war doch so interessant und klasse und spielerisch lernen und so. Dann habe ich gesagt, wir fangen mal an mit einem Science Playground. Hab mit der Uni Augsburg Kontakt aufgenommen und mit noch anderen, die eben mit solchen Themen zu tun haben. Und auch Leute von der Forscher sind mitgewandert, wie das deutsche DLR, also das deutsche Luftfahrtzentrum. Luft- und Raumfahrtzentrum, so ist es korrekt. Sonst schimpft mich der Herr Dr. Schüttler. und jetzt sind auch sogar Leute dabei, die jetzt erst neu bei der Forscher dabei sind, bei den Münchner Wissenschaftstagen, wie jetzt Munich Quantum Valley zum Beispiel. Die wollen hier ein Spiel vorführen. Und dann gibt's noch E-Conversion zum Beispiel. Auch von der TU. Und die wollen hier ein Escape Game machen. Escape Carbon.
Ja, okay. Also, ja. Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ich kenne sie ja noch nicht. Ja,
du hast jetzt schon angesprochen, diesen Science Playground. Ihr habt auch einen Pen and Paper Bereich.
So ist es. Das ist der nächste Bereich. Da kam eben jemand auf uns zu. Der Kilian Braun. Der sagt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr noch Pen and Paper, weil das haben wir noch nie gemacht. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, können wir mal ausprobieren. Das ist wieder brotlose Kunst, aber viel Programm für unsere Besucher. Ja, brotlose Kunst deswegen, weil wir den Platz zur Verfügung gestellt haben und haben auch noch schöne Aufsteller gemacht und so, wie sich das halt gehört. Und der Kielin hat die Organisation genommen. Das ist ein anderer Helfer von uns noch, also ein Oberhelfer sozusagen, ein Koordinator, der Kai, der auch Rollenspiele liebt und der koordiniert das mit. Und jetzt haben wir auch noch einen Verlag mit dabei, Pegasus, die haben eben Rollenspiele und die haben schon einen kleinen Teil mitfinanziert und haben dort auch wirklich Traumwelten aufgebaut. Also das muss ich wirklich ja sagen. Und das letzte Jahr war schon jemand da, der sehr, sehr berühmt und bekannt ist von der deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Mit der bin ich ins Gespräch gekommen, weil ich selbst Lovecraft-Leserin bin. Ja, also ich liebe diese Schummergeschichten, wo nicht Mord und Totschlag herrscht, aber halt unter die Bettdecke.
Ja. Hilfe. Ich habe vor kurzem das erste Mal ein Lovecraft-Pen-and-Paper gespielt sogar.
Ehrlich? Cool. Ja, dann, also, die ist da.
Okay, sehr
ja,
cool. Ja.
Ja.
Werde ich mir merken, auf jeden Fall. Also ihr habt da jetzt schon einiges am Programm. Ihr habt über 100 Aussteller, knapp 15.000 Besucher waren es jetzt zuletzt. Was macht denn deiner Meinung nach die Spielwiesn so besonders, dass da Leute aus ganz Süddeutschland hinkommen?
Ja, ich habe vorhin versucht, ein bisschen rüberzubringen. Das sagen selbst die Aussteller jetzt, ja, es sagen selbst die Aussteller, dass es einfach immer noch ein familiäres Fest ist. Also man kennt sich untereinander, gut, die kennen sich auf anderen Messen auch, aber da geht's wesentlich businessmäßiger zu. Die Verlage bzw. die Händler müssen natürlich auch verkaufen, vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ich habe am Anfang keine Händler zugelassen, aus Angst vor Kommerz. Völliger Blödsinn. Die Leute wollten ja kaufen. Die haben gesagt, ja, aber ich will doch das haben. Ich habe neue Leute kennengelernt und das ist das Schöne. Und wir wollten jetzt eigentlich zu Hause am Küchentisch weiter spielen. Und jetzt geht das nicht. Und dann haben wir eben angefangen, dass wir auch Händler zulassen, was überhaupt nicht geschadet hat. Im Gegenteil, also die Leute waren sehr zufrieden damit. Ich denke, es ist das Persönliche auch durch die ehrenamtlichen Helfer. Auch die, oder ich habe Kinder groß werden sehen, ne? Die waren jedes Jahr da. Ne? Auch zum Geburtstag mal Kartengeschenk oder so. Oder zum Beispiel der Andreas Finke von Amigo, der betreut den Stand von Abacus, von der Pia Nikisch, wenn die aufs Klo muss. Ne? Das ist, weißt du, was ich meine? Das ist so Familie.
Man hilft sich gegenseitig.
So ist es, danke.
Dafür bin ich da. Das heißt, wenn ich dir jetzt aber so zuhöre, die Spielwiesen in Augsburg, das ist jetzt kein Experiment, das soll erstmal so bleiben.
Ja. Ja, wir fühlen uns, wie gesagt, erstens mal sehr willkommen hier. Zweitens muss ich die Stadt natürlich noch besser kennenlernen. Die Teile, die ich jetzt kennengelernt habe, soweit ich Zeit hatte, die haben mir sehr gut gefallen. Aber ich möchte auch mal wirklich hier durchbummeln. Ja, ich möchte mir diese Kanäle angucken, das Weltkulturerbe, ne?
Genau.
Und das finde ich faszinierend. Und die Fugerei habe ich auch noch nicht gesehen. Also nicht deswegen mache ich die Spielwiesen hier. aber mir gefällt das Ambiente hier und auch die Freundlichkeit der Leute. Also das ist so anders als ja in einer, ich sag mal, ich will nichts Böses sagen, aber in einer Stadt wie München, wo man 10 Sachen hat oder 20 oder 30, die jetzt da gleichzeitig ablaufen, wo man schon ein bisschen gucken muss, ne, wo auch manchmal eine gewisse Arroganz da ist, da ist es in Augsburg einfacher.
Und wieder familiärer. Passt
genau.
Ja zu dem, was
ja,
du gesagt hast. Die Brettspiele allgemein erleben ja gerade so ein wenig eine Renaissance, kann man sagen. Ist es aber auf jeden Fall ein Trend. Spürt ihr das auch bei euch?
Ja, definitiv. Wobei das Cocooning war immer schon da, also dass man sich zu Hause ein bisschen einnistet und miteinander eben was macht, ob klein und groß, was ja das Schöne am Spielen auch ist, na, dass der Opa mit dem Enkel spielen kann, der Enkel ihn vielleicht abzockt. Na, das geht beim 100-Meter-Lauf wahrscheinlich eher nimmer. Und es ist jetzt aber so, das konnte man deutlich merken, es gibt seit Corona ganz viele Zweierspiele. Und es gibt sogar Spiele für eine Person, also seit Corona. Und die Verlage haben gemerkt, dass das sogar funktioniert. Also eine Person, denkt man auch, hä, wie soll das gehen? Aber das geht. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass das nach oben geht.
Wenn wir schon bei den Spielen sind, ich musste beim Zweierspiel jetzt an Sky Team denken. Das wurde ja erst das Spiel des Jahres letztes Jahr. Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, was du so spielst. Nicht die ganz großen Strategiedinge, wo man was organisiert. Das ist wahrscheinlich zu nah an der Arbeit dran. Aber was sind denn so deine Favoriten?
Naja, ich habe es schon gesagt. Also hoffentlich hört kein Helfer zu. wobei die verstanden haben, dass sie mich jetzt wirklich nicht... Die haben mir mal am Anfang versucht, mir das beizubringen, zu sagen, jetzt bleib halt mal ruhig. Ne? Und tüftel das auch und hier und da und was weiß ich. Und die haben gleich gemerkt, oh weh, jetzt driftet sie uns wieder ab. Und sie haben mich dann gelobt und haben gesagt, aber dafür kannst du die Spielwiesen gut. Ja, na, ist ja auch was. Also wie gesagt, das sind Pictionary oder Sex nimmt, das große und das kleine A, um mal ganz alte Dinge zu sagen. Ja, sowas ist eher meins.
Die kleineren Spiele.
Ja, genau.
Okay. Vom Kleinen wieder zum Großen. Wir haben schon ein, zwei Mal über die Umfänge der Messe gesprochen, also die Besucher, die Aussteller. Dann habt ihr die ganzen ehrenamtlichen Spieleerklärer, die du jetzt schon mehrmals erwähnt hast, und über 4000 Spiele in eurer Bibliothek. Und das ist ja auch echt super, wenn man vor Ort ist, dass man sich da alles Mögliche ausleihen kann. Das ist ja wahnsinnig viel. Und vorhin hast du schon gesagt, ihr seid zu dritt.
Mhm. Ja.
Wie organisiert man sowas?
Augen zu und durch. Naja, bestimmte Dinge weiß und kennt man natürlich. Und es gibt auch einige Helfer. Also zum Beispiel Tom Magenheim ist ein bekannter Wirtschaftsjournalist, der auch Spielekritiker ist. Und der ist seit dem ersten Mal dabei. Der liebt Spiele. Und der hat jetzt, seitdem er sich ein bisschen aus dem wirtschaftlichen Teil zurückgezogen hat, also sagen wir mal in Rente gegangen ist, hat der die Spielebestellungen, weil man muss eine Auswahl treffen, ne, von den Neuerscheinungen und dann natürlich sich durchhangeln. Wir haben ja eine riesige Datenbank an Spieleverlagen. Die sind nicht alle immer da. Also gerade die Kleinverlage tun sich sehr schwer. Die müssen dann bei irgendeinem Helfer übernachten oder so, weil die einfach auch die Kohle nicht haben. Die sind aber das Salz in der Suppe. Oder unsere Autoren. Wir haben ja auch eine Autorenfläche. Die bezahlen auch nichts. Ja. Aber die dürfen auch nichts verkaufen. Also die,
okay,
die nächsthöhere, ja, die haben Prototypen dabei. Der Vorteil ist, dass die quasi Feedback kriegen. Funktioniert mein Spiel? Oder funktioniert es nicht? Und das können sie bei uns natürlich ausprobieren. Und die nächste Kategorie sind dann die schon eigene Spiele haben und im Eigenverlag anbieten. Und das sind dann die Kleinstverlagen, die dürfen dann verkaufen und zahlen halt auch einen kleinen Obolus. Das ist auch gang und gäbe so. Das akzeptieren auch die großen Verlage. Also da gibt's Preisunterschiede. Die sind ganz einfach auf unserem Anmeldeformular ausgewiesen, weil die wissen, die müssen die mittragen. Denn ohne die wäre es halt auch langweilig.
Das stimmt.
Genau.
Jetzt hast du schon mal so ein bisschen das drumherum. Ich bin kompletter Laie, was Eventorganisation angeht. Ich glaube, eine Messe da, also meine erste Messe wären vielleicht auch eher die 400 Leute, wenn überhaupt. Wie macht man das denn in so einem Team? Nimm uns mal gerne mit für Leute, die noch nie eine Messe organisiert haben. Wo fängt man an überhaupt?
Naja, als allererstes muss man den Termin definieren und schauen, dass nichts anderes Ähnliches stattfindet, weil man will sich mit den anderen ja auch nicht streiten, weil man streitet sich ja nicht um die Besucher, wenn in Stuttgart die Messe ist oder in Berlin die Messe ist oder in Dortmund, sondern wir würden uns um die Aussteller streiten. Das heißt, man versucht einen Termin zu finden, der für alle taugt, das ist das allererste, dann schickt man die ersten Formulare an die Aussteller raus und sagt so, jetzt anmelden bis, bitte. Und dann kommt an die Fachpresse die erste Pressemeldung. So, die Spielwiesen ist wieder von bis. Ne? Also das ist das Nächste, was man tut. Und dann trudeln die Anmeldungen ein. Und wenn sie ein bisschen schleppen kommen, dann sagen wir, was ist denn jetzt los hier? Ne? Ihr seid doch sonst immer und so. Dann muss man halt nachhaken. Und wenn dann alle da sind, dann wird der Hallenplan gemacht, dann werden die Bedürfnisse abgefragt. Habt ihr einen eigenen Messestand? Braucht ihr einen Messebauer? Den koordinieren wir. Was braucht ihr an Strom? Was braucht ihr an Licht? Was braucht ihr sonst noch irgendwie? Dann trudeln langsam die bestellten Spiele ein. Ja, das müssen die Helfer dann auch üben. Wir machen immer Spieleabende in der Agentur.
Oh.
Ja, ja, natürlich. und da üben die Spiele ein, weil sonst könnten sie ja auch nicht. Die sind ja neu normalerweise. Und dann machen wir, und das ist jetzt bei uns am 1. Oktober, dann machen wir ein Spielehelfer-Vortreffen. Meistens im Bobs.
Mhm.
In
sehr
München, München-Pasing.
Ah, okay.
Ja, wir machen in München-Pasing, weil da hält dann auch die Bahn. Ja, und die Münchner kommen, egal von woher, auch gut mit der S-Bahn hin. Das ist ja direkt da. Ist sehr hübsch. Und da treffen wir uns und feiern erstmal vor, die sozusagen angespült ist. Das machen wir dann. Und dann wird halt ausgeschnapst, wer ist an welchem Tag da. Ja, von wann bis wann, weil das sind Ehrenamtliche. Ich kann die nicht zwingen, irgendwas zu tun. Ne? In der Zwischenzeit sind dann Plakate gedruckt, Flyer gedruckt und was weiß ich. Und dann wird halt, dann wird die Werbung gebucht, ne? Also die ist jetzt schon gebucht, aber und dann wird halt nochmal eine Presseeinladung verschickt, ne? So, ne? Nicht verpassen. Und wir haben als Sondergast jetzt noch den Autor sowieso da, den könnt ihr interviewen. Oder wir haben die Qualifikation zur deutschen Katan-Meisterschaft zum Beispiel, die findet dieses Jahr eben auch wieder statt. Und dann sammeln wir die Turniere und machen halt Pläne und sagen, dann ist dieses Turnier, da gibt's das zu gewinnen und so weiter und so fort. Also so ungefähr läuft es ab.
Okay. Und das Ganze von 3 Personen, inklusive dir.
Ja.
Wer sind denn diese 3 Personen? Abgesehen von dir natürlich.
Also, das ist mein Bruder Thomas Gärtner und das ist meine langjährige Referentin. Wie die das immer noch schafft, weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich gigantisch, was die Frau leistet. Das ist die Ingrid Pirker. Die macht damit und wir haben noch 2 Freiberufler letztendlich, die eben Dinge tun wie Registrierungen und so weiter. Das muss man auch sagen und natürlich haben wir einen Grafiker, weil ich könnte das nicht.
Das heißt, ihr macht das alles von eurer Agentur aus und die führst du zusammen mit deinem Bruder, wenn ich richtig informiert
genau.
bin.
Ja.
Wie ist es denn so, eine Geschwistergeschäftsführung?
Ja, wir waren gestern wieder beleidigt miteinander. Ja, also es kann, man kennt sich blind. Das ist so, wenn der eine so einschnauft, was hast du denn schon wieder? Na, das ist so. Das merken auch andere. Das ist halt einfach so. Ne? Aber genauso gut kann man sich blind aufeinander verlassen. Man weiß, was der andere kann. Also ich kann konzeptionieren, schreiben, akquirieren und solche Dinge. Und er kann Hallenpläne und kann manchmal auch freundlich sein.
Wie kommt man denn auf die Idee, mit seinem Bruder gemeinsam sowas zu machen?
Das hat sich eigentlich ganz lustig entwickelt. Also er war ja immer noch in Bamberg. Da hatte ich die Agentur in München schon längst. Und er hat dann bei Spielwiesen halt auch mal so praktikantenmäßig mitgearbeitet. Und dann hat er irgendwie nicht mehr gewusst, wohin will ich eigentlich? Und da sage ich dann, geht auch auf, die gab es damals noch, die Bayerische Akademie der Werbung und macht dort deinen PR-Berater. In der Zwischenzeit arbeitest du in der Agentur mit. Naja, und ich war im Jahr 2011 ziemlich krank, also richtig, richtig krank. Und dann hat er halt quasi übernommen, weil er das jetzt dann ja auch schon lang kannte. Er hat ja während der Zeit in der BAW natürlich in der Agentur gearbeitet und kannte auch alle Leute. Die Spielwiesen ist sein Steckenpferd. Das ist die liebste Messe. Und dann habe ich ihn halt irgendwann mal mit reingenommen.
Und so arbeitet man dann als Geschwister zusammen?
Ja.
So schnell kann es gehen.
Ja, manchmal überlege ich, ob das richtig war, aber das ist halt so. Und letztendlich ist es schon eine richtige Entscheidung gewesen. Also ein Familienbetrieb ist schon ganz gut.
Wie bist du denn dann zum PR-Firma-Dasein gekommen, beziehungsweise zum Messeorganisieren? Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du ja Politik studiert.
Ja, genau. Und ich habe noch ein PR-Berater-Studium, also so Lehrgänge mit draufgehockt, weil, also ich wollte immer Journalistin werden. Ich wollte aber nicht über den Taubenzüchterverband schreiben. Ja, also deswegen habe ich Politik gewählt, weil ich wollte natürlich was Bedeutenderes machen und so. Und dann habe ich in einer Agentur gelernt, im Münchner Pressehaus, beim Münchner Merkur eben. Habe Radiogeschichten gemacht auch. Und dann habe ich quasi eigentlich vom Volontär als Volontärin eine Agentur übernommen, die schon da war, weil ich da eben auch gearbeitet habe. Und die ging pleite und ich habe die dann mit meinem damaligen Mann übernommen. Und so kam das. Und als wir uns dann getrennt haben, blieb die Agentur bei mir. Ja, also so ganz kurz überrissen.
Ja, okay.
Man muss ja nicht in Details gehen.
Na gut. Dann lass uns nochmal ganz kurz über die ganzen anderen Projekte sprechen, die du so machst. Da hast du es schon teilweise angerissen. Da ist die Forscher, da ist die Kreativmesse. Da habt ihr auch eine Tochtergesellschaft, die IBK, die Ideenwerkstatt für Bildung und Kommunikation. Warum habt ihr das denn jetzt nochmal so extra gemacht?
Das hängt damit zusammen, wir haben, also ich habe Bildungskonzepte für Kunden entwickelt, ja. die eben spezielle Umweltthemen hatten. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also ich selber bin auch sehr umweltaktiv, sage ich mal, freundlich. Und dann habe ich Kinderinitiativen entwickelt, ja, also oder Schulinitiativen, also mobile Initiativen durch ganz Deutschland. Und das war 2008 oder 2009. Und da war es noch so, das hat sich mittlerweile geändert, dass wenn eine PR-Agentur kommt in die Schule, das ist bäh. Ja, also und Wirtschaft sowieso nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, wir könnten ja eine neue Tochter machen, wo wir unsere Bildungsinitiativen bündeln. Und das war dann IIBK. Und daraus ist eine gemeinnützige GmbH geworden, was auch sehr wichtig ist. Wir arbeiten mit vielen Ministerien zusammen, ja, Umweltministerium natürlich hauptsächlich, Kultusministerium, Bauministerium, weil wir auch viel fürs Handwerk tun. Also ist eine unserer beliebtesten Initiativen, die ist im Übrigen auch auf dem Science Playground.
Weil,
Kommt alles wieder zusammen. Ja, genau. Und wenn man sich PR überlegt, wie sich das geändert hat, also erst wenn man sieht, welche Bilanzpressekonferenzen damals gemacht wurden, die waren knochentrocken, ja. Und das Einzige, was nicht trocken war, damals gab es noch Bier, Zigaretten und Brezen und so und natürlich auch Prosecco. Aber das hat sich natürlich total verändert mit dem Stress. Und jetzt wird halt alles inszeniert. Und das ist auch eine ganz gute Geschichte und dadurch ist das Eventmäßige immer mehr geworden. Also ist.
Dann bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Events. Da hattet ihr auch mal das Ganze so als Messetrio, also die Spielwiesen, die Forscher und die Kreativmesse. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die ganze Geschichte gesprochen. Warum bietet sich das nicht an, das jetzt alles in Augsburg zu machen, gleichzeitig?
Ja, die Kreativmesse ist ja in Augsburg. Die ist unter dem Dach der AFAIR, die jetzt ja wieder im Februar stattfindet. Und die Forscher, wie gesagt, da versuche ich eben mit dem Science Playground uns zu vergrößern. Mhm. Ja, wir haben sogar eine Zeit lang, das habe ich ganz vergessen. Wir haben sogar eine Zeit lang die Modellbahn-Ausstellung mit organisiert. Da waren es dann noch mehr Leute. Das haben wir einfach nebenbei mit organisiert und die haben die Halle halt selber bezahlt, aber wir haben mit organisiert. Und neulich habe ich die Idee gehabt, man könnte das doch vielleicht mal wieder aufleben lassen, weil die haben dann irgendwann mal nimmer stattgefunden. Und dann habe ich meine Modellbahner angerufen, habe gesagt, sag da mal, wie wären das hier in Augsburg? Da gibt's ja auch irgendwie so Zug. Ich habe jetzt vergessen, wie der Name heißt.
Es gibt also den Bahnpark hier.
Ja, genau. Sage ich, da hätten wir doch schon einen Bezug. Und jetzt rief mich der die Messen macht, der Herr Ebe, sagt er, Petra, hast Lust auf ein frisches Felddienst? Sage ich immer, Karl. Ja, na sagt er, ja, ich bin gut in Kontakt mit Augsburg, weil ich das den Augsburgern gesagt habe. Hab gesagt, schnappt euch die doch. Na, und dann bauen wir das irgendwie zusammen. Vielleicht können wir die Kreativmesse und erweitern mit Modellbahnflächen. Könnte ja sein. Ja, und die sind schon im Gespräch. Und das wird aber erst 2027 was. Und dann sind Modellbahner auch dabei.
Oh, aber sehr schön. Aber dann im Rahmen der Affäre sozusagen.
Ja, ist eine gute Idee an und für sich. Ob das sowas wird, darauf habe ich jetzt keinen Einfluss, weil ich habe es eigentlich nur initiiert. Weil ich gedacht habe, also Kreativmesse ist auch viel bauen, malen, ne, und tüfteln und machen und tun. Da dachte ich, das würde doch auch in diesem Trio gut zusammenpassen. Aber wer weiß, wie sich's entwickelt. Also ich bin da gelassen und schaue dem ganz optimistisch entgegen.
Du hast gerade schon kurz angerissen, was die Kreativmesse ist. Auch hier magst du nochmal alle Nicht-Kenner abholen.
Ja, das ist eine Do-it-yourself-Messe. Also ich denke, der Begriff ist bekannt. Also selber machen ist ja sehr im Trend. Früher war das eher ein älteres Publikum. Jetzt ist es ein sehr junges Publikum, das eben einfach nicht mehr Klamotten oder Schmuck oder so von der Stange haben möchte, sondern die das einfach selber basteln möchten. Und dadurch ist es ja auch viel wertiger, ne? Und Stricken, Häkeln und Nähen und so, das ist absolut im Trend, das ist kaum zu glauben. Und wir haben halt die Aussteller da, die dann auch die neuesten Trends mitbringen, die neuesten Techniken Und wenn wir bei Technik sind, halt auch die neuesten Maschinen, Plotter und was weiß ich, was es da alles gibt. Und das ist für klein und groß, wenn man mal unsere Bildergalerie anguckt, dann geht einem das Herz auf. Also das ist wirklich auch wieder so ein generationenübergreifendes Event, das einfach Spaß macht zu sehen.
Jetzt machst du Messen schon seit über 30 Jahren.
Und lebe noch.
Das ist erstmal sehr, sehr gut. Was hat sich denn so verändert? Also so in der Branche, aber auch so bei den Besucherinnen und Besuchern. Kann man das so einfach überreißen?
Ja, man setzt halt jetzt wesentlich mehr digitale Medien natürlich ein. Bei den Besuchern wüsste ich es jetzt nicht. Also da fällt mir persönlich, und ich stehe ja 3 Tage lang wirklich mittendrin, wüsste ich jetzt nicht. Aber die Medien, die man halt nutzt, jetzt auch vor Ort, das ist halt sehr digital mittlerweile.
Mhm. Aber sonst in der Organisation ist es immer noch das gleiche Handwerk?
Ja.
Auch gut. Auf deinem Instagram-Account beschreibst du deine Interessen mit Umwelt, Bildung, Natur, Bewegung, Musik, Spaß und gutes Essen. Wie sehr kannst du das alles denn in deine Messeorganisation übertragen? Also einzelne Sachen aber davon wie Bildung und Spaß, das sehe ich auf jeden Fall. Wie sieht es beim Rest aus?
Naja, Umwelt hatte ich, glaube ich, gerade erwähnt. Ne? Das Umweltfreundliche, wie jetzt zum Beispiel bei der Kreativmesse. Dann gibt es auch bei den Spielen natürlich Umweltspiele, die ganz interessant sind. Gutes Essen. Ja, ich schaue schon, dass wir gute Stände da haben. Selber kochen kann ich nicht. Also vor Ort selber kochen kann ich natürlich und mache ich auch sehr gern. Aber vor Ort ist jetzt zum Beispiel bei der Messe natürlich, hat einfach der Messe-Caterer, die Tafeldecker, die machen einen sehr guten Service, sind mit uns auch sehr, sehr, sehr freundlich und sehr nett. Und die haben halt da das Recht. Ja, das ist sehr logisch. Ne? Die können ja nur Geld verdienen, wenn Messen da sind. Und es ist ja nicht jeden Tag eine Messe. Ne? Und deswegen haben die auch berechtigtes Vorrecht.
Okay, dann habe ich gleich noch ein paar Sätze für dich, die du vervollständigen darfst, um dich ein wenig besser kennenzulernen. Wenn ich nur noch ein Kartenspiel spielen dürfte, wäre es?
6 nimmt.
Wenn ich nur noch ein Brettspiel spielen dürfte, wäre es?
Siedler von Catan.
Wenn jemand zum ersten Mal auf die Spielwiesen geht, sollte er?
Gleich zur Spielothek gehen, sich dort mit den Helfern unterhalten und sich Tipps geben lassen und schauen, was gibt es alles. Die Helfer können ihm auch weiterhelfen und sagen, schau mal, der Verlag selber ist auch da, geh doch mal dahin oder wie auch immer.
Wenn ich mir eine neue Messe erträumen dürfte, dann?
Keine im Moment. Ich habe jetzt gerade 2 vor mir, von daher ist einfach der Riegel jetzt gerade vor.
Kapazität erreicht.
Ja, so ist es.
Verständlich.
Ne? Also die Festplatte voll.
Wenn ich mal keine Messen organisiere, dann?
Gehe ich zum Bergwandern. Ich habe jetzt letztes Jahr an meinem 65. Geburtstag, nee, war es der 66, nee, 66 war heuer. 65. Geburtstag habe ich eine Alpenüberquerung alleine gemacht. Das ist jetzt das zweite Mal der Fall und da komme ich echt runter.
Kann ich
also
verstehen.
Das ist super. Wobei ich sagen muss, als letztes Jahr, da ist es mir deutlich schwerer gefallen als vor 2 Jahren. Da war ich irgendwie noch fitter.
Aber passt vielleicht zum nächsten Punkt. Wenn ich mal keine Messen mehr organisieren werde, dann?
Das glaube ich nicht, dann fällt mir doch irgendeine neue ein.
Also es gibt noch kein Eintrittsdatum für die Rente?
Nee. Gar nicht. Nein. Mein Wunsch war es immer, gerade als ich so krank war, dass ich mich halt, also sozusagen Grand Old Lady, vielleicht zurückziehe, Altkundenpflege, Neukundenakquise oder sowas mache und mich halt so kümmere, aber nicht im Tagesgeschäft bin. Das ist mir bis heute nicht gelungen. Also ich würde gerne aus diesem Kleinen raus, das muss ich ehrlich zugeben. Das wäre dann, aber ich würde, das geht gar nicht. Also wenn ich hier was sehe und ich sehe da drüben was, dann ist bei mir wupp, da könnte man doch das und jenes machen. Und das lässt sich nicht verbieten. Also das heißt, ich liebe meinen Job. Ja, ich könnte nicht ohne ihn leben wahrscheinlich. Also jedenfalls habe ich diesen Moment noch nicht erreicht, noch lange nicht.
Das ist doch schön. Dann haben wir jetzt 2 Fragen, die stelle ich eigentlich allen meinen Gästen. Das vielleicht auch kann auch dann eine Inspiration für dich sein. Jetzt bin ich aber erstmal sehr gespannt, was du darauf antwortest, da du dich ja vorhin noch nicht als die allergrößte Augsburg-Kennerin geoutet hast. an Augsburg nervt mich?
Die schlechte Erreichbarkeit der Messe. Das ist das Einzige im Moment. Ja, und besser ausgeschildert könnte sie auch sein.
Mein Lieblingsort in Augsburg ist?
Gute Frage. Was ist mein Lieblingsort in Augsburg? Den habe ich noch nicht entdeckt, weil ich eben noch nicht viel unterwegs war. Den muss ich noch finden. Also ich finde alles bisher schön, was ich sehe, aber ob es jetzt ein Lieblingsort wäre, weiß ich nicht.
Dann empfehle ich genau diese Rubrik bei anderen Gästen zu hören. Da gibt es ein paar gute Empfehlungen. Ja. In Zukunft möchte ich
die Spielwiesen größer machen, die Kreativmesse größer machen, die Modellbahn mit dazu komponieren. Schauen, dass wir das Ganze immer finanzieren können und nicht immer schwitzen müssen, dass es geht. Weil das ist wirklich schwer mittlerweile. Nicht umsonst machen Messen dicht. Und nicht umsonst gibt's, ich habe vorhin die Feuerwehr erwähnt, die kleinen Vereine, die können manchmal eben einfach keine Feste mehr machen, weil es einfach so viele Auflagen gibt und weil einfach die Technik unglaublich teuer ist. Das ist ja nach Corona nochmal wupp in die Höhe geschossen und das ist kaum noch finanzierbar. Das heißt, man braucht sehr viel Fantasie, dass man sich da irgendwas einfallen lässt, ob es jetzt Social Media mäßig ist oder wie auch immer, aber das reicht natürlich auch nicht, dass man den Laden voll kriegt, ja, dass man seine Qualität bewahrt und dass man dabei nicht verhungert. ist echt so. Also ja. Es ist wirklich schwer.
Aber ich drücke die Daumen, dass es klappt.
Bitte.
Vor allen Dingen auch, weil ich ja sehr, sehr gerne zu Spielwiesen komme. Dieses Jahr schaffe ich es leider nicht. Da bin ich im Urlaub, habe ich schlecht geplant.
Fürchterlich.
Ja, aber das nächste Jahr gibt es ja dann hoffentlich wieder.
Ja.
Und da komme ich dann sehr, sehr gerne.
Ja, schade, ich wollte dich gerade einladen.
Aber ich lade natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein zur Spielwiesen. Das Datum habe ich am Anfang genannt, 7. bis 9. November. Kommt sehr, sehr gerne vorbei. Dir weiterhin viel Erfolg beim Organisieren der Messen und ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke, dass ich eingeladen war.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.